sowas, wir kriegen Besuch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, wir kriegen bestimmt noch Besuch gleich von Flo und auch Jasmin wird noch reinschauen. Wenn auch nur virtuell hier im Studio zu hören und zu sehen, zumindest für mich, für euch nicht, ist schon der Toni. Hi.
Ist vielleicht besser so.
I think it's time to blow this.
Och, das würde ich jetzt nicht sagen, so unbedingt.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und der Flori.
Hallo, hallo.
Am Mikrofon ist nicht der Lasi, sondern nur der Lars. Und wir haben Filmstarts. So viel ist sicher. Alte Männer, die es nochmal wissen wollen, im Actionkino.
Und im Radio.
Und im Radio, ja. Und wir grüßen den Robert auf Tour. Der ist heute unterwegs. Und euch alle da draußen natürlich. Wir kommen zu den Filmstarts der Woche und der passenden Musik dazu, die ja wahrscheinlich dem einen oder anderen, der den Film gesehen hat, hier auch in der Runde immer noch im Ohr steckt. Mir geht's zumindest so. Hier sind Black Eyed Peas, L Alpha und Becky G. Viele Features, wie sich das gehört. Und Tonight.
Gut? Grauenvolle Krämpfe?
Exakt, Robin. Eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion.
Heiliger Wirbelsäulenschaden?
Nicht ganz, Robin. Also wenn ich mit den Ohren wackle und du würdest vielleicht ein bisschen den Mittelfinger deiner rechten Hand rauf und runter bewegen, dann...
Und dabei erwürgt ihr uns alle.
Freikommen, Batgirl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien.
War das der Meta-Witz der Woche zum ersten Filmstart, Lars?
Nee, ich freikommen, das ist so etwas, was man sich vielleicht auch wünscht, wenn man im Kino sitzt. Oder was meinst du?
Nee, weil es um Batgirl ging und wir über Bad Boys reden wollen und die beiden Regisseure ja den Batgirl-Film gemacht haben, der ja nicht rausgekommen ist.
Da, könnte man jetzt vielleicht auch sagen, ja. Stimmt, aber das war überhaupt nicht beabsichtigt. Verdammt!
Aber es hat natürlich verdammt gut
war
gepasst.
Das beabsichtigt.
Ich wollte gerade sagen, also Lars, wenn ich dich so frage, sagst du immer, natürlich war das Absicht.
Ja, aber ich will ja hier mal ganz ehrlich sein.
Kompetenzsimulant, ja, ja.
Es ist Zeit, ehrlich zu sein. Wir müssen hier die Fakten auf den Tisch legen und wir müssen reden über Bad Boys Ride or Die. Ja,
ich finde, Lachen trifft es ganz gut.
Einfach der Zusatztitel ist schon
bezeichnend. Bad Boys Forever.
For Life hieß der letzte.
For Life, richtig.
Also den das, Titel hatten sie halt schon verschwendet, weil ich glaube, sonst hätten sie den vielleicht auch hier draufgepackt.
Naja, aber beim letzten Mal war es ja schon so, dass einer im Koma lag und quasi nicht mehr klar war, wo und so. Ne?
Ob das habe ich anscheinend schon wieder vergessen.
Wie ist es eigentlich? Hat einer von euch den vergangenen dritten Teil gesehen?
Ja, ja.
Ja,
also ich habe den im Kino gesehen sogar.
Gut gestrichen aus dem Gedächtnis.
Ich wollte auch gerade sagen, da lag einer im Koma. Ich hab, davon weiß ich nichts mehr.
Ich habe mich überhaupt nicht mehr erinnert, dass war es so, dass der Captain in dem dritten Teil erschossen wurde?
Ja, genau. Ja, also ich sag mal so, alle Callbacks, die in dem Film gemacht werden, wo dann auch so ein bisschen erklärt wird, was so diese, wo man diese Szenen auch sieht nochmal, war ich so, ja. Also ich sag mal so, ich habe die gebraucht, ich fand die gut. Ja.
Also folgendes.
Ich hab
tatsächlich irgendwie kurz vor dem Kinobesuch noch kurz gelesen, weil ich mir dachte, guckst du mal gerade irgendwie noch rein, wie das denn beim letzten war. Denn ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Das war so ein Post-Pandemie-Film. Bin ich da nicht im Kino gewesen.
Prä-Pandemie. Das war in 2020 der erfolgreichste Film in Deutschland.
Stimmt, dann war der irgendwie schon raus aus dem Kino.
Der lief, glaube ich, Anfang März oder Ende Februar 2020 an und Mitte März wurde alles dicht gemacht. Okay. Das war
genau, deswegen habe ich ihn dann tatsächlich nicht mehr geschafft. So war das nämlich eigentlich, aber der lief dann postpandemisch, glaube ich, nochmal irgendwie im Autokino und
ja,
so. Oder zwischendurch halt so, ne?
dass der, ich glaube, dadurch hat er auch viele Besucher nochmal gemacht, weil er im Sommer dann und sowas nochmal im Autokino dann lief und so.
Ja, das wird ihm wahrscheinlich dieses Mal nicht gelingen. deswegen dachte ich mir halt, weil ich dann tatsächlich auch gelesen hatte in einer Kritik jetzt irgendwie zum neuen Jahr, man sollte vielleicht dann nochmal die Inhaltszusammenfassung vom letzten sich durchlesen, überschlagen. Und tatsächlich ist da Wikipedia ja wirklich sehr hilfreich. Da steht von vorne bis hinten der komplette Spoiler Inhalt quasi bis zum letzten. Und tatsächlich ist das eigentlich eine ganz gute Basis, um halt jetzt hier in den neuen hineinzusteigen, denn der letzte Film, wir erinnern uns, war ja quasi 17 Jahre später, 2003 war also der zweite Teil von Bad Boys, damals noch inszeniert von Michael Bay, genauso wie Teil 1 auch, der war 98. 17 Jahre später sind sie also wieder da gewesen mit Bad Boys for Life und offensichtlich war das Ganze so erfolgreich, dass wir also jetzt Teil 4 hier haben.
Bekommen.
Ne?
Das wird wohl, also wenn man sich jetzt nur Deutschland anguckt, ich glaube auch international ist das schon der erste Sommerblockbuster dieses Jahr. Der kommt schon gut in die Puschen tatsächlich. Mal,
wir wissen doch jetzt eigentlich spätestens irgendwie seit den letzten Wochen und auch Furiosa und so und mit dem furiosen Start, jetzt zum furiosen Flop, dass wir den Tag nicht vor dem Abend loben sollten. Also,
ich sag mal so, bei Furiosa waren nicht so viele Freitagabend im Kino wie gestern Abend.
Der Donnerstag war extrem gut, hieß es in Deutschland, ja, der Donnerstagsstart von Furiosa. Deswegen, mal gucken, wie das jetzt wird. Ich kann nur sagen, dass ich Donnerstagabend im Kino alleine war. Das halte ich mal dagegen.
Mittwoch, oder?
Mittwochabend tatsächlich, genau, das war der Vorstart. aber gut, es war auch Grünau und es war auch Englisch. Vielleicht ist das auch ein Faktor. Wer weiß. Aber gut, The Boys are back. So viel ist sicher. Sie sind also jetzt nach 17 Jahren wieder da und jetzt auch in der Verlängerung quasi. Und wir haben jetzt, schließt halt wirklich nahtlos dran an. Ne? Schließt halt wirklich so unmittelbar daran an. Sie sind wieder da. Sie cruisen wieder über die Straßen von Miami. Und sind eigentlich keine Cops, aber dann doch.
Oder so. Fängt, glaube ich, auch ähnlich an wie der dritte mit, oder wie fast alle Filme mit Will Smith im Porsche, der schnell über die Auto, durch Miami düst. Immer schön viel. Ich habe das Gefühl, sie haben sich noch mehr Michael Bay angenähert, was Kameraarbeit angeht. Es ist noch mehr, alles dreht sich, alles muss irgendwie immer in Bewegung sein. Es darf keinen Stillstand geben, weil Stillstand ist Rückschritt oder so ähnlich. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Höchstens im Rückwärtsgang.
Ja, mit durchdrehenden Reifen. Aber auch nur, wollte ich gerade sagen, mit extra viel Gas, ne? Und ich hatte, glaube ich, in den ersten 5 Minuten schon einfach ein fettes Grinsen im Gesicht und dachte mir so, ist alles schön herrlich bescheuert, ich habe jetzt schon Spaß.
Ja, weil der einfach, ne, ist schon in den ersten 5 Minuten, weil da geht es ja noch um nichts, ob das im gesamten Film sich ändert, das können wir nachher noch besprechen. Aber es ist halt wirklich so, dass die einfach diesen wunderbaren Schlagabtausch haben und davon lebt die Reihe ja einfach auch, ne? Von diesem Banter, von dieser Chemie zwischen den beiden. Ne? Oder, Toni?
Ja, es ist, aber es ist irgendwie dann auch nicht wirklich was, ja gut, ich konterkariere mich selber, wenn ich sage, es ist nicht wirklich was Neues, ne?
Absolut nicht.
Und
es ist einfach Nostalgie pur.
Ja, aber irgendwie kommt dieses Nostalgie-Feeling da bei mir nicht so auf. Es wirkt auf mich so ein bisschen gestelzt und aufgesetzt, um eben auf Krampf dieses Gefühl irgendwie wieder hochholen zu wollen. Funktioniert bei mir irgendwie nicht so richtig. Ja, es war jetzt auch nicht furchtbar, aber es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, cool, die sind wieder da, die Jungs und alles wie früher. Also es war so, bringt er jetzt echt dieselben sinnlosen Witze nochmal? Ich habe da so meine Probleme mit gehabt, mich darauf einlassen zu können, auf diesen ja, ohne das jetzt so abwertend zu meinen, wie es klingt, gehirnlose Popcorn-Unterhaltung.
Ich wollte gerade sagen, Toni, du hast vergessen, dein Gehirn an der Kinokasse abzugeben. Vielleicht lag es daran.
Es ist, also ich hatte das ja auch unmittelbar geschrieben nach dem Film, so, es ist für mich halt immer noch die dümmste Form der Unterhaltung, der leichten Unterhaltung halt irgendwie für den Sommer. Es geht wirklich um nichts, auch wenn jetzt hier irgendwie die Familie im Mittelpunkt steht. Es ist für mich nochmal eine Etage unter Fast and Furious. weil da ist...
Ich habe mit Bad Boys mehr Spaß.
Weil man muss schon sagen, aber ja hier, man muss halt schon sagen, die Schlagzahl, was Action anbetrifft, ist bei Fast and Furious einfach wesentlich höher, zumal jetzt halt eben auch seit dem letzten Teil die Herren halt schon alt geworden sind, ne? Und die Action dann in diesem Fall beim neuen Film dann ja auch der jüngeren Generation so ein Stück weit überlassen.
Ja, du hast, glaube ich, vielleicht bei Fast and Furious, sorry, auch den Vorteil, aber dass du, glaube ich, 300 Figuren mehr hast, die irgendwas machen können.
Genau, absolut.
Ich fand das ganz schön hier.
Also Will Smith, denke ich, der geht schon auch immer noch, der kann das auch immer noch. Bei
Martin Lawrence,
da wird es dann schon ein bisschen fragwürdiger, wenn diese kleine Pummelkugel da.
Energie auf der Bühne quasi, ja, ne, vor der Kamera, das ist schon echt bemerkenswert. Ich meine, Martin Lawrence ist ja sowieso auch ein Ereignis irgendwie, ein außergewöhnlicher Typ so, weil der ja wirklich sich doll und dämlich verdient hat, nur an diesem einen Franchise. Mhm. Ne, der hat ja wirklich gerade für den zweiten Teil so astronomische Gagen halt irgendwie kassiert, dass er sich dann mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt hat.
Ja, ich hatte letztens mit Robert, hatten wir kurz drüber geredet und waren so, was hat der eigentlich in der Zwischenzeit gemacht?
Nichts.
Seit dem zweiten Teil.
Mamas Haus 2.
Ja, wahrscheinlich und irgendwie eins. Das. Und ansonsten halt einfach nichts. Und ich habe auch so, ich weiß nicht, ob er Stand-Up macht oder sowas noch, da bin ich mir gerade unsicher.
Der hat alles richtig gemacht,
aber ich glaube auch so,
abkassiert und
es gibt schlimmere Karrieren als einfach zu sagen, ja, ich kann 17 Jahre Pause machen und bin immer noch reich wie Scheiß und dann hüpfe ich da nochmal kurz rein, lass mich durchdirigieren. Also tatsächlich.
Wobei man da sagen muss, also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie lustlos wirkt, ne? Ganz im Gegenteil.
Genau, er hat wirklich Energie jetzt.
Ja, das muss man schon sagen.
Der hat einfach schon Bock und der weiß halt auch einfach so, ja, ich habe das Gefühl, der weiß auch einfach, ist halt alles Quatsch. Aber der Paycheck stimmt, ich habe vielleicht Spaß beim Drehen und das überträgt sich dann, finde ich, auch so ein bisschen, wenn du merkst, dass die Leute auch vielleicht auch wissen, dass es Quatsch ist, den sie machen, aber einfach Spaß dran haben. Da habe ich auch meistens einfach Spaß, wenn ich da sitze und da zugucke. Und das passt. Ich finde allein dieser Gag, der im Trailer drin ist, der hat auch am Anfang für mich wieder funktioniert, wenn er mit den Hotdogs da kommt und seine Fresse vor diesem Spiegel, vor diesem Glas ist. Es ist stumpf wie sonst was. So, es ist halt wirklich, ich dachte auch zwischendurch immer wieder so, ja, sie gehen echt super nah, also sie kommen, finde ich, nicht ganz an Michael Bay-Exzess ran, was Übertriebenheit von allem angeht, aber sie sind schon sehr nah dran und ich habe damit ja auch meinen Spaß an so Michael Bay-Exzessen einfach, wo es darum geht, dass einfach Materialschlacht und einfach alles ist da so.
Ich muss sagen, da, was mir da wirklich sehr positiv aufgefallen ist im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die ja so auf diese Schauwerte dann gehen, dass die Effekte, dass das alles wirklich sehr echt trotzdem und gut aussah, dass da sicherlich vieles auch wieder mit echten Stuntmans gemacht wurde, dass vieles wirklich in die Luft gejagt oder sich überschlagen hat. Also das muss man schon sagen, das war wirklich klasse.
Ich habe mich ja beim Trailer schon gefreut, als ich diese eine Explosion gesehen habe, die schön unrealistische Explosion mit den Funken und sowas.
Ja, gut, das ist
die geile Power Rangers Explosion, da war ich schon so, ja, wenn ich Michael Bay auf dem Regiestuhl sitzt, das will ich sehen, wenn ich Bad Boys gucke. Komische Explosion, die einfach aussehen wie bei Power Rangers, aber einfach möglichst großer Feuerball und möglichst viele Funken haben.
Aber es kommt nicht aus dem Computer und damit genau. Hat das bei mir, geht das direkt ins Herz.
Ich habe auch letztens noch noch so einen Clip gesehen. Es gibt ja diese eine Stuntsequenz, wo du immer wieder POV hast aus der Waffe. Mhm. Ihr wisst, was ich meine?
Ja,
und da
ja.
Gibt einen unfassbar guten Clip dazu, dass. Also klar, das Rüberwerfen der Waffe, wo die Kamera folgt, ist vermutlich digital, weil das wird schwierig, die Kamera mitzuwerfen, die so steady bleibt. Aber da hat Will Smith in der Szene seinen Stunt gemacht und die Kamera geführt, weil das ist so ein extra Kamerading, was er um den Bauch trägt, wo er auch immer wieder wegwirft und dann sich die Kamera dreht, damit sie ihn dann filmt und das andere.
Das siehst du im Film tatsächlich auch. Also weil er die Kamera ja auch immer wieder dreht, quasi von dem Abzug oder von der Mündung halt hin zu sich selbst.
Genau. Und das war ich auch so. Ich habe das davor gesehen, habe dann im Film das gesehen und war so, das ist so beeindruckend irgendwie und das sieht so cool aus, wo ich auch so dachte, also das ist vielleicht ein großes Wort so, aber ich finde, das kommt auch schon an John Wick oder sowas zum Teil ran, was gerade Kreativität in Gunfights oder sowas angeht.
Es war ein Stück weit Innovation, ne? Es
ist
sicherlich nicht der erste Film, der diese POV-Sicht einnimmt oder versucht darzustellen oder dieses Videogame-Feeling so kurzzeitig einzufangen. Aber du siehst es halt nicht so oft und ich glaube, bei den Bad Boys hatten wir es noch nicht und selten so auf Hochglanz dann zumindest optisch produziert. Und da fand ich das auch, ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist nochmal ein Punkt, wo versucht sich nochmal ein Stückchen von den Vorgängern kommend weiterzuentwickeln.
Ja, die Videospielreferenzen sind auf jeden Fall ganz klar und deutlich. Das Geballer ist jetzt auch nicht unbedingt immer meins, so, da gebe ich dann zu, bin ich dann auch ein bisschen raus. Also ich mag dann lieber tatsächlich irgendwie die Sequenz im Knast, ne, wo er sich dann da freikämpft. Das ist ja die einzige Situation eigentlich, wo Armando, der Sohn von, denn das wissen wir ja seit dem letzten Film quasi, der Sohn von Mike tatsächlich mal aktiv wird, weil ansonsten, ich habe ja echt den ganzen Film halt den so ein bisschen ein Stück weit beobachtet, weil ich den so als Auftritt interessant fand und weil ich ja vor allen Dingen auch mitgekriegt hatte, dass er im dritten Teil dann irgendwie the shit war, also der Bösewicht mehr oder weniger in dem Ganzen. Aber der ist ja sowas von inaktiv. Also der ist ja, der macht ja, also da ist ja schauspielerisch überhaupt gar nichts los. Null. Und er hat halt diese eine beeindruckende Kampfchoreografie quasi da im Knast. Und sonst. Aber gut, Jacob Scipio ist es, der hier. Das
ist jetzt auch nicht unbedingt Schauspielerkino, spielt, ne?
Ja. Nee. Genau. Aber also Vanessa Hudgens ist noch mit dabei.
Ja.
Genau. Aber ansonsten, ja, ist das alles irgendwie schon nach Zahlen, ne?
Nach Bad Boys Zahlen würde ich aber schon sagen, weil ich finde, es hebt sich schon ein bisschen ab von dem, was man sonst da so hat, eben aufgrund dessen, dass sie eben Richtung Michael Bay gehen und versuchen, sehr viel Exzess reinzubringen. Ich würde auch sagen, diese Knastsequenz, die du meinst, die fand ich ziemlich cool, weil die hat auch die passende Härte, gerade wenn man so, der dritte war jetzt nicht so, der ist jetzt auch wieder ab 16, wobei ich glaube, das liegt eher an der Zeit, in der wir sind, weil gerade 1 und 2 hatten ja auch schon eine gewisse Härte. Und ich habe letztens erst mit einem Arbeitskollegen drüber geredet, der nämlich auch großer Fan vom zweiten Teil ist und meinte, er liebt das Ende, weil es das mit das Menschenverachtendste ist, was es so gibt. Und wenn man das mag, ist das, geht das halt dann in die richtige Richtung.
Na klar, wenn die da feiern, irgendwie, ey, der Typ hat gerade 16 Leute umgebracht.
Ja, dann ne? Und dann die andere, für die andere Witzfigur, die ihren Moment bekommt im Haus, sage ich mal, die Actionsequenz ist auch sehr, sehr geil tatsächlich.
Die meinte ich halt auch gerade,
Spaß, ne? Und die fand ich auch von der Inszenierung so geil mit diesem, in diesem Van und dann geht die Kamera durch das Flimmern von diesen Monitoren durch und auf der anderen, durch den anderen Monitor wieder raus und fliegt da die ganze Zeit in diesem Haus. Aber ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass ich Übersicht verliere. Also es ist zwar, ich weiß nicht, so ging es mir allgemein oft. Ich hatte oft das Gefühl, es ist Exzess, es ist ultra viel in den Actionsequenzen und es ist super hektisch, aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass ich gerade das Gefühl für Raum oder sowas verliere, sondern trotzdem immer noch eine gewisse Übersicht einfach habe, wo ich mich gerade befinde in diesem Haus oder sowas, obwohl halt wirklich alles sich irgendwie dreht. Die Kamera dreht sich im Kreis, irgendwo anders, eine Person dazu dreht sich natürlich da noch und hier und da fliegt was durch die Gegend. Aber trotzdem wusste ich so, ja, da ist das, das ist das so.
Mhm. Ja, das nachher dann
zeugt ja davon einfach von...
Im Theme Park, in diesem alten Leeren, ne?
Genau, dass die Jungs, die Alil und Bilal, dass die das können.
Ja.
Und ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal reingucken, weil die haben letztes Jahr einen Film gemacht, der wohl auch noch harte Action hat, aber halt ernst ist. Diesen Rebel, den haben wir, glaube ich, der lief, glaube ich, in Leipzig gar nicht.
Nee.
Da geht es, glaube ich, um irgendwie ein Geschwisterpaar und einer davon schließt sich dem IS an oder so irgendwas. Und dann, ja, keine schöne, nicht die beste Thema, nicht die einfachste Thematik, aber halt auch... ordentlich was. Und sie haben halt den Batgirl-Film gemacht, den wir eben vermutlich niemals zu Gesicht bekommen werden, weil Warner gesagt hat, lass den mal abschreiben. Und alle, die ihn geguckt haben, waren davor auch so sehr begeistert. Und man hat auch im Zuge vom Bad Boys Trailer mitbekommen, dass da noch mehr Leute so waren. Verdammt, wir wollen eigentlich jetzt diesen Batgirl-Film sehen, weil der Trailer von Bad Boys 4 auch so gut aussieht.
Also ob der jetzt gut geworden ist oder nicht, das sei dahingestellt, hat noch eben noch keiner gesehen. Aber dass da auf jeden Fall natürlich so viele Menschen dran beteiligt sind, die jetzt alle irgendwie in die Röhre gucken, deren Job quasi abgeschrieben wurde von Warner, ist schon echt tragisch in jedem Fall. Was sie hier mit Bad Boys machen, ist halt, wie gesagt, Standard-Action-Kino. Es guckt sich gut weg.
Also nicht, dass es jetzt irgendeine wirkliche Rolle für den Film spielen würde, aber wollen wir noch mal ein paar Worte zur eigentlichen Story sagen?
Das können wir uns jetzt fast sparen eigentlich. Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, Toni, bei einer Story an sich. Ich hatte vielleicht so ein bisschen also wer Probleme mit Esoterik-Quatsch hat, der könnte da auf ganz schlimme Sachen stoßen.
Ja gut, aber das ist ja nicht die erste Nahtoderfahrung, die wir irgendwie im Kino erleben,
nicht, aber ich war tatsächlich dann doch ein bisschen verwirrt, wie esoterisch es gefühlt wurde zwischendurch.
Wobei solche Auswüchse von Marcus, von Martin Lawrence gespielt, gab es ja eigentlich auch schon in den vorherigen
Hat es nicht so arg im Kopf tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht, aber ich war auch so ein bisschen so, okay.
Ja,
aber es war, sie versuchen auch ernstere Töne zwischendurch anzuschlagen, wenn man auch gerade Will Smiths Figur, sag ich mal, der hat ja auch seine Momente,
Ja, man merkt halt natürlich auch schon irgendwie, die sind alt geworden. Das ist ja vielleicht auch das Außergewöhnliche mehr oder weniger hier halt eben, dass wir es hier dann auch mit den alten Säcken zu tun haben und sie auch offensichtlich damit, also offensiv damit umgehen. Ja, und dann hat halt eben, wie gesagt, der eine seine Nahtoderfahrung, seinen Moment halt irgendwo, wo er dann quasi kurz vor der Klippe steht. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben dann hier Will Smiths Charakter Mark, der, wer ist er?
Mike,
genau. Der Mike eben Lowry. Das fand ich auch ein bisschen albern, das war ja so ein bisschen reingestreut irgendwie an Panik. Zuständen quasi,
ja, dann eine Panikattacken. So kurze Panikattacken, das war.
Leidet.
Ja,
also. Und so wird das dann hier ein bisschen aufgebrochen, so das klassische Action-Kino. Naja. Aber müssen wir wirklich großartig was zur Story sagen? Ich weiß es nicht. Also, es ist ein Maulwurf, ist auch sicherlich nicht der erste Maulwurf der Filmgeschichte. Es ist auch hier in den Reihen der Miami Police Departments quasi ist.
Und nicht der erste Polizeichef, dem posthum noch irgendein Drogenkartell, Abhängigkeit angedichtet werden soll. Ja,
und
soll.
Sicherlich nicht der erste General, der halt irgendwie rogue geht und halt irgendwo hier sich anlegt mit allen.
Da würde ich gerne noch lobend erwähnen, ich habe ja Deutsch geguckt, Lars. Mhm. David Nathan als Stimme des Bösewichts fand ich fantastisch. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch Deutsch geguckt, Toni, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand David Nathan als Bösewicht hat mir richtig gut gefallen.
Es sei dir belassen.
Ich hab zwischendrin im Kino gedacht, okay, jetzt das ist wieder so ein Film, wo ich verstehe, warum ihr lieber die Originalfassung guckt. Weil die Synchro fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Echt? Sowohl was jetzt die Stimmfarben anging, gerade bei diesem Typen, den du jetzt meinst. Aber gut, da sieht man mal wieder, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Lippensynchronität, war auch, fand ich grenzwertig. Also das war eher so ein Film, wo ich sage, das geht besser.
Vielleicht habe ich leider zu viele Horrorfilme geguckt mit schlechten Synchros oder sowas, dass ich einfach sehr positiv überrascht war. Weil ich war wirklich die ganze Zeit so, Mensch, die Synchro finde ich gerade richtig gut irgendwie.
Naja, ich war zufrieden mit der englischen Fassung. Das, wie gesagt, ist dann auch wirklich so, es tut da nicht so weh. Es guckt man einfach weg. Das ist dann in Ordnung so. Das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Fazit zu Bad Boys Ride or Die. Guckt sich gut weg und ab dieser Woche in allen Multiplex-Kinos zu sehen. Und ja.
Go for it.
Sommerkino, ne? Genau. Wenn es noch ein Autokino gäbe in dieser Stadt, würde es auch dort laufen. So, für den einen holen wir dann nachher die liebe Jasmin noch rein. Dann würde ich doch sagen, schließen wir an mit Flo und dem... Na?
Na, findest du schnell genug, Lars?
Ja klar, ich muss doch einfach nur das hier eingeben und dann habe ich doch hier dann eigentlich
hier
schon...
den Nippel durch die Lasche ziehen.
Und dann
wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Oh, ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Ja. Ob das auch für den Horrorfilm der Woche gilt, das gilt es an dieser Stelle wieder zu klären. They See You. Und tatsächlich haben wir es hier mit einer prominenten Tochter zu tun auf dem Regiestuhl.
Korrekt. Ishana Knight Shyamalan, wenn ich gerade ihren Namen richtig im Kopf
so
habe.
So ist es, ja.
Die Tochter von M. Night Shyamalan.
Shyamalama Ding Dong, wie ich ihn auch gerne nenne. Aber gut.
Immer diese Abfälligkeit.
Entschuldigung.
Genau, The Watchers heißt der im Original, wird auch, glaube ich, werden auch öfter, der Name fällt auch öfter im Film. Vielleicht einfach direkt, um die Erwartungshaltung richtig zu setzen, vielleicht nicht einen Horrorfilm direkt erwarten, dann kommt man vielleicht auch nicht ganz so enttäuscht raus, sage ich mal. Es geht um Dakota Fannings Figur Mina, die in einer Zoohandlung arbeitet und da einen tollen Wellensittich bekommt und den einmal quer durch Irland nach Belfast fahren muss. Dann fährt sie eben los durch Westirland. Da gibt es anscheinend auch irgendeinen nicht kalligrafierten Wald, was am Anfang eingeblendet wird. Warum auch immer da ein riesiger Wald ist, den anscheinend auf keiner Karte drauf ist. Folgt sehr stumpf ihrem Navigationsgerät, wo ich mir da schon irgendwann gefragt habe, so, also spätestens ab dem Punkt hier würde ich nicht mehr dem Navigationsgerät folgen, wenn es dich von der Straße geführt wegführt auf irgendeinen komischen Trampelpfad, der immer trampeliger wird und immer weniger Straße wird. Und irgendwann bleibt ihr Auto auch liegen an der Stelle, wo es gefühlt auch nicht mehr hätte weiterfahren können, weil sie schon mitten im Wald sitzt. Und dann steigt sie eben mit dem Käfig und dem Vogel aus, läuft durch den Wald, verliert den Blickkontakt zu ihrem Auto. Es wird langsam dunkel und irgendwann steht sie vor so einer Box. Steht sie irgendwo und da ist dann eine sogenannte Madeline, die von, oh Gott, Olwen Fouret heißt die Frau, glaube ich, die man auch, die war bei The Northman dabei, die war bei Mandy dabei, die war im letzten Texas Chainsaw Massacre, hat sie die Überlebende aus dem ersten gespielt, die ihr sagt, komm in diese Box rein, sonst bist du innerhalb von ein paar Minuten tot, wenn es hier dunkel ist. So, soweit auch der Trailer, weil, ne, das alles in dieser Box, nicht viel drin, großer Spiegel und das heißt, jeden Abend stellt euch vor den Spiegel, draußen guckt ihr jemand zu, irgendwelche Kreaturen, was auch immer, die beobachten dich, die wollen hier Leute beobachten. Und dann geht es eben darum, was in dieser Box so los ist, wie mit den Leuten in der Box agiert wird, weil da sind noch zwei weitere, und was es eben mit dem Geheimnis dieses Waldes auf sich hat. Und da ist dann der Mystery-Part. Und vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel gewollt, potenziell, von Frau Scheimerlan, was, glaube ich, passt, wenn man so in die Fußstapfen betrachtet, die sie tritt von ihrem Vater. Mit dem, ja, also ich habe auch am Ende gedacht, irgendwann passiert was, wo ich so dachte, okay, hier könnte gerade Ende sein, aber es fühlt sich nicht nach Relief an. Und dann ging der Film halt noch 20 Minuten. Wo du das Gefühl hast, okay, hier sind gefühlt nochmal Stoff für mindestens einen ganzen Film eigentlich dahinter irgendwie. Wo ich dann so dachte, Mann, raff dich zusammen, versuch stringenter zu erzählen und dann passt das auch. Und das ist halt wirklich eher Horror. Es ist kein direkter Horror, es ist halt eher Mystery, Thriller, Folklore potenziell.
Ich finde jetzt von dem, wie du es beschreibst, klingt es ja aber alles schon sehr danach, als würde sie sehr auch in die Fußstapfen treten.
Auf jeden Fall,
treten,
wenn jetzt
sag ich
so
mal, ne?
Mystery, ja, ja. Mystery, Mystery Thriller, genau. Im Wald, das ist doch klar.
Ja, ich hätte jetzt fast noch gefragt, ob in den letzten 10 Minuten auch nochmal der Boden.
Tatsächlich ist es ja so, ne? Es gibt ja nochmal einen Schluss-Twist.
Sonst verrat's gar nicht.
Nee, nicht das. Also für mich gab es jetzt keinen großen Schluss-Twist, sag ich mal. Der. Ich habe drauf gewartet. Ich hatte auch letztens, weil ich hatte bis zur Werbung vor diesem Film den Trailer zu dem M. Night Shyamalan-Film, den wir in den nächsten Monaten noch bekommen, nicht gesehen. Und ich hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass Leute vermuten so, passt auf, der Twist an diesen beiden Filmen ist, dass sie verbunden sind. So viel kann ich spoilern. Wer die beiden Trailer gesehen hat, weiß eigentlich auch schon, dass das kompletter Quatsch ist. Okay. Weil der eine spielt in Irland im Wald und ist halt wirklich, geht Richtung Mystery und Folklore-Kram. Und der andere tritt sich, also wenn sie es da schaffen, eine Verbindung zu ziehen, dann Hut ab.
Also kommt
die ist wirklich dann,
sie schaffen alles. Shyamalan schafft alles.
Das ist wirklich der ultimative Deus Ex Machina dann gefühlt, wenn der da irgendwas in der Verbindung zieht. Ja, also Dakota Fanning ist gut, auf jeden Fall. Ne? Kann man nicht sagen. Spielt auch eine Doppelrolle gefühlt so, weil sie hat immer wieder hat eine Zwillingsschwester, die, mit der sie telefoniert und die sieht man irgendwann im Film für gefühlt 2 Minuten mal.
Die wird nicht von Elle Fanning gespielt, sondern...
Nein, die wird von ihr selber gespielt. Steht auch im Credits, steht auch drin. Ansonsten, also bei den Darstellern kann ich mich nicht beschweren, ich war wirklich einfach auch nur so ein bisschen ernüchtert, dass ich halt dachte so, da ist gerade gegen Ende einfach zu viel und der Anfang zieht sich dann doch wieder fast zu sehr und das kam halt für mich, also so richtig gruselig fand ich es halt irgendwie auch nicht, so, ich mochte die Ansätze und es sah gut aus, aber es sah halt auch jetzt nicht, ich habe jetzt keine Handschrift direkt rausgesehen, sondern es sah halt schon cleane digitale Bilder, die halt gut aussehen einfach, aber jetzt nichts eben, wo ich sage, okay, da erkenne ich eindeutig schon so, dass es, die hat eine spezielle Art und Weise oder sowas. Ja.
Ich habe jetzt auch gerade gesehen, es ist ja auch nicht die gleiche Person sozusagen hinter der Kamera, die M. Night Shyamalan häufig benutzt, sondern es wurde ja schon, sag ich mal, auch mit eigenen Leuten, sag ich mal,
ja,
versucht
aber
zu arbeiten.
Es sieht leider,
okay.
Sieht, also es, wie gesagt, es hebt sich jetzt nicht so ab, so wenn ich jetzt dran denke, so klar, es ist jetzt, es ist nicht auf dem Level von einem Tarot, was wir letztens hatten oder sowas, was gerade auch in, den Rest angeht, aber ich war schon so, wenn du an andere Blammer, also gerade an Blammers Produktionen denkst, wie die aussehen zum Teil oder sowas, so Smile oder sowas, was ja auch einfach gut gefilmt war, mich jetzt nicht unbedingt überzeugt hat, aber das ist was anderes.
Mich auch nicht.
Aber so auf dem Level ist es schon, also es ist schon, er sieht kompetent aus, aber jetzt halt auch eben nicht krass besonders oder so. Mhm. Und wie gesagt, ich fand es leider ein bisschen, so, ich hatte mir erhofft, das ist vielleicht ein bisschen gruseliger oder sowas, das hat leider nicht so richtig funktioniert, ist dann doch wieder, ja, Ich mache mir gerade Sorgen, ich will nicht zu viel verraten oder sowas, weil das könnte sonst...
Ja, aber ich finde es halt...
Allein wenn man sagt, dass es Folklore ist, könnte schon potenziell...
Ich finde es halt deshalb so ein bisschen schade vielleicht von dem, was du jetzt auch erzählst, weil man muss ja klar sagen, also wenn die Tochter von M. Night Shyamalan einen Film macht, der halt diese Konzeption hat, dann werden ja irgendwie diese Vergleiche, das dann auch irgendwie fast in seine Filmografie einzuordnen oder das damit zu vergleichen, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Und dann finde ich es schade, wenn du halt sagst, das ist wenig irgendwie Eigenständiges oder halt irgendwie, wo du denkst, da hebt es sich jetzt vielleicht ab oder da macht es was anderes oder so. Klingt ein bisschen schade.
Ja, das ist, vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen harscher gewesen, wie ich jetzt am Ende drauf reagiert habe, weil ich so dachte, klar kann man, wenn jemand anders, glaube ich, den Film als Debüt abliefert, bin ich vielleicht auch ein bisschen nachgiebiger einfach, aber gemessen daran, dass sie dann halt eben die Tochter von jemandem ist, der das zumindest auch schon mal gezeigt hat, dass er das sehr gut kann, so, da finde ich, liegt dann die Erwartungshaltung auch ein bisschen höher einfach, wenn man vermutlich auch dann bedenkt, dass sie die Chance vermutlich auch nur bekommt, weil sie eben seine Tochter ist.
Das wäre nämlich
halt dann Nepotism genau. Einfach wahrscheinlich eine große Rolle spielt in diesem Fall wieder. So. Oder du denkst, wahrscheinlich gibt es da draußen kompetentere Genrefilmemacherinnen, die halt nicht diese Mittel bekommen.
Wobei ich glaube, dass tatsächlich M. Night Shyamalan den Film ihr sogar produziert hat, habe ich sogar irgendwo
gelesen. Meine ich ja, genau, weil, oder weil finanziert. Er hat ja mitproduziert und sowas. Mhm. Das heißt, ne? Deswegen manche andere Leute mit potenziell mehr Talent kriegen vielleicht nicht so viel Kohle oder Möglichkeiten, weil halt nicht der, die ein reicher Filmemacher
genau.
ist oder so.
Das ja,
ist halt leider ein bisschen schade. Ich meine, es ist, also für mich, nochmal zur Klarstellung, es ist kein Totalreinfall oder sowas. Kann man schon mal gucken. So. Ich war mit einer Arbeitskollegin, die ein bisschen jünger ist, die war auch danach so, ich gehe nie wieder in den Wald. Also da hat es auf jeden Fall funktioniert. Aber ansonsten, ich würde sagen, man kann schon mal reingucken auf jeden Fall. Haben wir Freikarten, Lars, zum Verlosen?
Nö.
Aber kein, also für den kann man tatsächlich vielleicht auch mal Geld ausgeben. Okay. Da hatten wir in letzter Zeit genügend Horrorfilme der Woche, wo ich gesagt habe, guck den maximal mit Freikarte und selbst dann schwierig.
Ey, es ist ein Film, es ist ein Debüt quasi, ne? Also eben, von daher.
Deswegen, da kann man schon mal reingucken. Ja. Und die Leute, die mitmachen, sind jetzt auch halt nicht irgendwie, wo man die einen nur nerven oder sowas. Mhm. Also, ne, das sind gerade, ich habe mit Robert letztens noch gescherzt, wie lange Olwen Fourés Figur überlebt, weil sie halt bei Texas Chainsaw ja auch 5 Minuten da ist und dann nicht mehr. So.
They See You. Deutscher genau. Titel von The Watchers. Zu sehen ab dieser Woche. Das Regiedebüt von Nishana Night Shyamalan. Ich wollte ihr gerade noch ein M verpassen, aber das passt dann irgendwo rein. Der Tochter von M. Night Shyamalan. Und wir sind gespannt auf das, was dann der Papa macht demnächst. Und begrüßen gleich hier in der Leitung die liebe Jasmin zu einem weiteren Filmstart in dieser Woche. Und vorher habe ich ein bisschen Musik mitgebracht, ganz frisch ebenfalls auf den Tisch. Hier ist Charlie XCX und 360.
Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen?
Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt.
Ja, und die Vergangenheit?
Die ist vorbei.
Seit wann?
Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt.
Nein. Zurück in die Vergangenheit.
Und wann?
Na jetzt.
Jetzt?
Jetzt.
Das geht nicht.
Wieso nicht?
Es ist vorbei.
Seit wann?
Seit jetzt.
Wann wird das Dame eigentlich jetzt?
Schon bald.
Wie bald?
Na jetzt.
So, und jetzt ist genau der Zeitpunkt, an dem wir Jasmin in der Leitung begrüßen. Hallo.
Hi.
Grüß dich. Servus. Wir wollen reden über Mats oder Metz. Ich weiß immer nie so richtig, wie man ihn aussprechen soll und darf und sollte. Aber ich glaube, Thomas Winterberg hat mal Metz Mikkelsen gesagt. Und seitdem mache ich das auch.
Okay.
Aber Mats ab, würde ich sagen, für Kingsland, der ab dieser Woche zu sehen ist im Kino. Und ja, der gute Matze ist mal wieder unterwegs in dreckiger Vorzeit, möchte ich mal so ein bisschen sagen. Da haben wir ihn ja schon in Michael Kohlhaas gesehen, ne? War das ja? Hat jemand Kohlhaas gesehen?
Ich fand ihn gut. Ich habe den nicht gesehen, nee. Und so weit in der Vorzeit ist es tatsächlich noch gar nicht.
In diesem Fall ist es halt 1755,
ja, genau. 18. Jahrhundert.
In Dänemark.
Genau, etwas ist faul im Staate Dänemark. Und deshalb wird Mads Mikkelsen losgeschickt. Ich muss tatsächlich gestehen, bei mir ist es wahrscheinlich am längsten her, dass ich den Film gesehen habe, nämlich schon ein knappes halbes Jahr. Deswegen würde ich vielleicht die Inhaltszusammenfassung,
glaube ich, der hat ihn gerade gestern gesehen.
Dem guten Toni überlassen, wenn der soweit ist.
Bist du da?
Ich bin noch in der jüdischen Heide.
Jütland.
Jütland.
Genau, also kurze Zusammenfassung, um was es geht.
Vielleicht so ein bisschen, ja, wäre nicht schlecht.
Ja, also Mads Mikkelsen spielt Ludwig van Kalen, einen dänischen Hauptmann, der aus Deutschland zurückkommt in der so Mitte des 18. Jahrhunderts. Und er hat sich also zum Ziel gesetzt, die jütländische Heide in Dänemark urbar zu machen. Das Land, das es dort gibt, ist quasi unbestellt und in Dänemark ist man sich einig, dass das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, diesem Boden irgendetwas zu entlocken, was einen Mehrwert bringt, einen landwirtschaftlichen. Und er hat aber eine Geheimwaffe aus Deutschland sozusagen mit dabei, die glaube ich durchaus damals zu dieser Zeit eine Innovation war, nämlich das, was uns heute bekannt ist als die Kartoffel, die also diese wunderbare Eigenschaft hat, dass sie bis auf Frost eigentlich fast alle Bedingungen ab kann. Und mit der im Gepäck hat er also hier sich in den Kopf gesetzt, dieses Land urbar zu machen, um damit auch in die Adelskreise ein Stück weit aufzusteigen.
Aber ich habe diese Geschichte tatsächlich mit der Kartoffel auch irgendwann mal gehört und bis die dann mal rausgefunden haben, dass man die ja kochen muss, damit sie überhaupt genießbar ist.
Gut,
diese Unfälle der Evolution, ganz großartig.
Gut, ich glaube, das wussten sie das wissen sie in dem Zusammenhang schon. Sein oberstes Ziel ist es, wie gesagt, einfach auch gesellschaftlich ein Stück weit aufzusteigen. Er kommt also aus ganz einfachen Verhältnissen, musste sich auch in der Armee entsprechend über einen Zeitraum von 25 Jahren hochdienen zum Hauptmann und wird also dann auch von seinem Gegenspieler, den es hier gibt, den Gutsherren de Schinkel, wie er gerne genannt werden möchte, nicht nur Schinkel, also wirklich so ein typischer Despot, also Abziehbild eines Bösewichtes. Und dem gefällt das nun also gar nicht, dass dieser Kalen hier kommt und in seiner direkten Nachbarschaft das Land versucht, urbar zu machen. Und er versucht, ihn also zu tyrannisieren und zu vertreiben. Aber Mads Mikkelsen ist da natürlich dickköpfig genug, all dem zu widerstehen. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang sagt dieser Schinkel auch mal zu ihm, Mensch, das muss doch für dich total frustrierend gewesen zu sehen, wie all die adligen Hochgeborenen das, was du in 25 Jahren erreichst, innerhalb von, keine Ahnung, 2-3 Jahren erreichen. Aber sagt er dann eben, ja, das ist nun mal so zu dieser Zeit. Und das ist einfach so, glaube ich, insgesamt sehr gut eingefangen in diesem Film, dieser Standesdünkel, der da eine große Rolle gespielt hat zu dieser Zeit, der zum Teil vielleicht auch vergebliche Kampf von vielen, die da nicht reingeboren worden sind und versucht haben, sich ein besseres Leben aufzubauen und all die Hindernisse, auf die sie da gestoßen sind. Mads Mikkelsen hier zu sehen, wie er sich all dem widersetzt und versucht, seinen Plan in die Tat umzusetzen, ist, wir haben es vorhin gesagt, Bad Boys war jetzt nicht unbedingt Schauspielerkino, Kingsland ist das auf jeden Fall.
Darf ich ergänzen, dass in dem Film Frauen vorkommen?
Ja, bitte. Entschuldigung. Ja, das ist. Bitte.
Ja, also der Film ist halt ein Frontier-Narrative, also es geht darum, ein wildes Grenzland urbar zu machen. Man kann durchaus Western Vergleiche ziehen und gleichzeitig ist es halt natürlich in Europa verortet mit dem Adel, der eben ja so brutal dargestellt wird, wie er ist. Und ja, gleichzeitig ist Mads Mikkelsen als Charakter eben auch von Frauen umgeben. Da gibt es zum einen die entflohene Leibeigene oder Pachtbäuerin Ann-Barbara, mit der er den Hof zusammen aufbaut. Dann die Romani, das ist ein Kind, Ann-Maimal, die er so unter seine Fittiche nimmt und ihr Lesen und Schreiben und so etwas beibringt. Und Edel, das ist eine norwegische Adelstochter, die eigentlich dem De Schinkel versprochen ist. Und ja, all die sind halt auch in diesem Komplex drin. Ann-Barbara wurde auch Opfer von sexueller Gewalt, was man nicht onscreen sieht, aber eben mitbekommt von De Schinkel. Und ihr Mann wird im Laufe des Films auch, dem wird auch übel mitgespielt. Und so, dass es halt auch für sie eine Rache-Storyline nimmt, die halt parallel zu Mads Mikkelsens Ambitionen läuft, zum sozialen Aufstieg, gibt es eben, wie hieß sie, ich weiß, Colin war der Nachname, gib mir eine Sekunde, sie hat auch einen Namen, die Schauspielerin.
Amanda Colin, das heißt, meinst du, ne?
Amanda Colin, genau, ja, genau. Die ist, die macht die Sachen nämlich auch sehr, sehr gut. Also man kann mit Ann Barbara mitfühlen und ja, sozusagen ihre Rache beeinflusst eben auch die ganze Zeit, wie eben ja, Kellen, also Mads Mikkelsens Charakter, seine Ambitionen umsetzen kann. Deswegen fand ich es wichtig. Genauso wie ich es interessant finde, wie auch die marginalisierten Gruppen, weil auch die jüdische Heide ist nicht einfach leeres Land. ja, mitgenommen werden. Also wir treffen da auch auf eben halt geflohene Pachtbauern, die im Grunde vogelfrei sind, mit denen der Adel anstellen kann, was er will, aber auch auf das fahrende Volk. Und selbst da werden Differenzen gezeigt zwischen weißen jenischen, also fahrendem Volk, das Rotwelsch spricht, und Romani. Also ja, sozusagen, das ist ein Film, der durchaus da nur was hier zeigt, wen es da der Bevölkerung gibt, dann deutsche SiedlerInnen, die reinkommen. Also es ist schon ein, es zeigt, dass halt auch die jüdische Heide durchaus ein multikultureller Raum war zum Zeitpunkt dieser Besiedlung und industriellen Revolution oder agrikulturellen Revolution durch die Kartoffel. Was halt auch ein, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass man halt so eine Western-Story aus diesem Stoff macht, aber funktioniert für mich. Man ist halt wieder so ein Ding, man kriegt mit, dass Adel absolut Bullshit ist. Und ja, aber gleichzeitig schafft es eben auch eine Geschichte, wo man eben ja, die Rache halt absolut nachvollziehen kann. Auch wenn sie halt jetzt im Rahmen dieser Gesellschaftsumstände nicht klug ist und die Figuren eben halt auch nicht so eine mythische Freiheit erlangen können, sondern eher irgendwie dreckig ihr Leben zum Abschluss bringen. Im Dänischen heißt der Film auch Bastarden und nicht The King's Land. Im Englischen, das Amerikanischen, wurde er als The Promised Land. Also das ist ein Film, der viele verschiedene Titel hat. Und ich glaube, wenn man sich auf Bastarden einstellt als Vibe, also der Bastard, dann trifft man, was man da bekommt. Es ist halt wunderschön gefilmt alles. Also ich finde, Kameraarbeit fand ich ganz fantastisch, gerade wie mit dem auch natürlichen Licht gearbeitet wird, wenn da die Felder von der aufgehenden Sonne beschienen werden und so. Das ist schon alles schön, aber es zeigt eben auch sehr, sehr viel Brutalität.
Ja, absolut. Ich würde das Letzte, was du gerade gesagt hast, direkt mal aufgreifen, weil ich habe auch danach, als ich den Film geschaut habe, mir eigentlich im Nachhinein gedacht, das ist echt Wahnsinn im absolut positiven Sinne, wie es dieser Film schafft, ja auch mit den eben natürlich auch aus dem dänischen Kino eben beschränkten finanziellen Möglichkeiten, sage ich mal, wenn man das jetzt irgendwie mit Hollywood oder sonstigen Produktionen vergleicht, ja wirklich sehr, sehr viel rauszuholen. Ich habe dann auch mal nachgeschaut, der Film hat zumindest ausweislich von Wikipedia ein Budget von 8 Millionen Euro, was jetzt ja wirklich nicht übermäßig viel ist, für einen dänischen Film vielleicht schon, aber jedenfalls kein teurer Film. Und da holt er, finde ich, was die Schauwerte angeht, schon echt sehr, sehr viel raus. Und es ist die Art von Film, würde ich auch sagen, die man im amerikanischen Kino eigentlich gefühlt eher seltener sieht in den letzten Jahren, weil es ist ein Film, der sich sehr rückbesinnt auf seine Figuren, aber auch auf die, ja, auf die Landschaft und auf die Zeit, in der er spielt, sich das eigentlich alles zunutze macht, ja, also das Setting sich vollständig zunutze macht. Das Setting ist ja der Film sozusagen, es geht ja eben um dieses Land. Es geht natürlich genauso um die Leute, du hast sie gerade alle vorgestellt, Jasmin, die diese Welt bevölkern, und um deren Interaktion, um die Hierarchie, die es dort gibt, die ja auf der einen Seite natürlich für uns aus heutiger Sicht irgendwie überholt ist, weil zum einen gibt es nicht mehr diese Frontierzivilisation, zumindest nicht in Dänemark, zum anderen natürlich auch nicht mehr die gleiche Rolle des Adels, aber dafür gibt es vielleicht eine andere soziale Hierarchie, deswegen hat der Film natürlich auch trotzdem irgendwie eine gewisse Bewandtnis auch noch, wenn wir den uns heute anschauen. Und ich finde halt einfach, woraus der Film irgendwie seine Stärke zieht, weil man muss ja irgendwie trotzdem am Ball bleiben und sich für die Geschichte interessieren, das ist natürlich Mads Mikkelsen, und das sind natürlich auch die anderen Schauspielerinnen insbesondere und deren sozusagen, ja, Ziele, die sie verfolgen, aber das ist eben auch einfach die ja, Hingabe, die in dieser Figur liegt, weil es gibt ja so viele Situationen, in denen eben dieser Ludwig Kahlen ja eigentlich kurz davor ist, also eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes zu sterben und ja eigentlich mehr oder weniger, also mehrfach im Film ja alles auf eine Karte setzt und es ja wirklich knapp wird, und das, finde ich, bringt der Film sehr, sehr gut irgendwie rüber. Und ja, deshalb fand ich den Film auch ziemlich spannend, muss ich sagen, so alles in allem. Weil ich finde so diese historischen Settings mit irgendwie, da ist jetzt oder da sind jetzt irgendwelche Gegenspieler und man muss da jetzt irgendwie alles in diesem politischen manövrieren und so weiter, das kann mich relativ schnell auch so ein bisschen verlieren, muss ich sagen. Aber das hat der Film tatsächlich ziemlich gut gemacht, fand ich.
Ja, mich hat er auch abgeholt und die Figuren sind halt auch alle solide und gut gespielt und Ausstattung ist fantastisch. Also das Kostüm haben sie sicherlich da neu für gemacht, aber die Gutshäuser und Schlösser und so, in denen sie filmen, die stehen halt in Dänemark einfach noch rum. Das ist sicherlich ein Vorteil, den man hat, dass sie das nicht bauen mussten. Und ja, die Landschaft zu filmen ist, also sie haben auf jeden Fall Linsen, also für die Kameras investiert, also wie sie das gefilmt haben, wie sie Licht angefangen haben und wo man manchmal zerklüftete Heidelandschaften sieht. Auf eine ähnliche Weise ist auch Mads Mikkelsens Gesicht eine Landschaft teilweise, ist der, wie sie ja. Wieder draufgehalten wird und man eben halt auch die Falten und das Alter und so dieses stoische Weitermachen ablesen kann, aber auch genauso eben das Grinsen des Adligen, der nur sich selber amüsiert und während alle anderen schockiert sind von seiner Brutalität um ihn herum. Also da, also auch die Nahaufnahmen von den Gesichtern und die Emotionen der Schauspielenden machen da wirklich sehr, sehr viel.
Definitiv, ja. Man kann an der Stelle vielleicht noch mal ein paar Worte über den Regisseur verlieren. Nikolai Arcel heißt der. Das ist ja auch ein relativ bekannter und auch durchaus angesehener dänischer Regisseur, der zwischendurch einen etwas fragwürdigen Ausflug nach Hollywood hatte mit dem Film The Dark Tower. Aber das können wir an der Stelle auch mal ausblenden.
Aber er kann ja vor allen Dingen Historienfilme
genau. Inszenieren. Ne? Ja, also hier die Königliche Affäre oder wie der hieß, war ja aus dem Jahr 2012 auch mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Alicia Vikander, glaube ich, auch ihre erste große Rolle. Genau, und deshalb natürlich auch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, aber sich so einem Genre, finde ich, dann auch auf diese Art und Weise anzunehmen und zu sagen, wir machen jetzt diesen Film, den wir halt, wie du es ja völlig richtig sagst, der ja eigentlich faktisch irgendwie ein Western ist, der aber ja in Skandinavien spielt, und das eben alles irgendwie glaubhaft und geschlossen irgendwie rüberzubringen, Hut ab. Toni, du bist ein bisschen, du wirkst so, als würdest du zweifeln.
Ja, ne, also es war ein sehr guter Film, das will ich überhaupt nicht absprechen. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Laufzeit. Also da geht über 2 Stunden, ich glaube 2 Stunden 10 so knapp.
Ja.
Und das merkt man ihm vor allem in den ersten 2 Dritteln schon auch an. Am Ende nimmt er noch mal ein bisschen Fahrt auf, als eben auch dieses von Jasmin schon angesprochene Rachekapitel so ein Stück weit zum Abschluss gebracht wird, aber bis dahin ist es schon ein sehr zähes Stück zum Teil.
Also war die Kartoffel noch nicht gekocht, nee. Sozusagen.
oder sie brodelte noch, keine ja, Ahnung.
Ich verstehe aber total, was du meinst und ich würde dem auch nicht widersprechen.
Deswegen,
das ist jetzt kein Film, der von der ersten bis zur letzten Sekunde einen vielleicht völlig am Haken hält.
Also am Ende hat er mich nochmal gut wieder reingeholt und hat er dann in meiner Bewertung auch nochmal einen halben oder einen Punkt mehr bekommen. Aber bis dahin war es schon schwer und wer da vielleicht nicht so ganz die Geduld hat, kann ich schon verstehen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der dann irgendwann sagt, nee, oh, das ist mir jetzt hier zu anstrengend.
Klar.
Das ist halt was ganz anderes als so kurzweilige Hirnlos-Action à la Bad Boys oder Furiosa oder was weiß ich. Also man muss da schon ein Stück weit wissen, worauf man sich da einlässt. Aber wenn man das mag, wenn man dieses sich einfach auch an diesen Landschaftsaufnahmen ein Stück weit ergötzen kann und an den schauspielerischen Leistungen, dann bekommt man hier einen sehr guten Film trotzdem auf jeden Fall.
Ja, ich würde auch sagen, es ist ein Film, für den sich der Gang ins Kino lohnt, einfach weil er so sehr über die Bilder kommt und auch Ton gut gemacht, gut abgemischt. Hätte jetzt nicht super viel Musik, die einem die ganze, die da, aber halt einfach so die.
Es ist kein Bombastfilm, ne? Aber nee, trotzdem sehr wirksam.
Aber eben ja, halt so wie halt eine Schaufel in die Erde sticht, ist halt gut abgemischt und Hagelschlag, also solche halt einfach. Der Film hat eine Textur und die kommt, glaube ich, im Kino besser rüber, deswegen sozusagen eine Empfehlung, ihn sich jetzt zu gönnen und nicht auf Streaming zu warten, weil ich glaube, er packt auch mehr, wenn man in einem Sessel sitzt und sich darauf fokussieren kann, als wenn sozusagen nebenher die Tüte Chips und das Handy liegen und man auch eingeladen wird, sich ablenken zu lassen.
Dann sind die Kartoffelchips dann spannender als die Kartoffelfilme. Und das war auch der letzte Kartoffelwitz für heute.
Ja, also Kartoffeln im Kino jetzt mit Kingsland, Bastarden, wie der Film im Original heißt. Ich habe auch irgendwie schon sicherlich dreiviertel Jahr oder so, er lief, glaube ich, in Venedig.
Ne,
genau. Davor mich schon drauf gefreut und dann hat es ewig gedauert, bis der Film dann jetzt endlich bei uns in die Kinos kommt, auf jeden Fall. Und bin da auch sehr gespannt und freue mich drauf. Aber definitiv auch was für die Leinwand, ne?
Ja, absolut. Also Jasmin hat es ja gerade völlig richtig gesagt. Es lebt von den Bildern, es lebt von der Atmosphäre. Auch darauf, dass man sich wirklich immersiv auch einlässt, sofern man halt den Geduldsfaden besitzt. Aber der ist zu Hause sicherlich noch mal kürzer als im Kino. Von daher definitiv im Kino gucken.
Kingsland, vielen Dank euch. Und ja, lieben Dank auch an Jasmin fürs Zuschalten.
Sehr, sehr gerne.
Bye, bye. So, nach unserer Reise nach Jütland reisen wir jetzt nach Indien. Wir kommen viel rum heute. Von Miami über Jütland bis in die schwedischen Berge, Wälder.
Irische Wälder war es, stimmt richtig.
Hinten nach Indien. Wir kommen zu einem Dokumentarfilm, den du gesehen hast, lieber Flori. Don't Worry About India. Und ja, yeah, there is a lot to worry about India.
Genau, da gibt es durchaus einiges, worüber man sich Sorgen machen sollte. Der Titel natürlich dementsprechend auch durchaus ironisch bzw. sarkastisch gemeint. Wir begleiten hier in diesem Film einen indischen Filmemacher. Ich kann jetzt gleich schon mal dazu sagen, sein Name steht nicht auf der Website und er ist auch nicht als Regisseur in dem Sinne sozusagen ja gelistet, sondern die Regie.
Kollektiv, ne?
Die Regie auch im Film selber wird als Nama Filmkollektiv sozusagen unter diesem Namen geführt und es ist auch ein Kollektiv von Film machen. Ich fand es ein bisschen irritierend, weil es ist ja schon die Art und Weise, wie der Dokumentarfilm erzählt wird, um damit vielleicht mal einzusteigen, ist schon so Michael Moore-mäßig. Also wir begleiten halt diese eine Person, eben diesen ja noch relativ jungen indischstämmigen Mann, der eben durch Indien dort reist und eben mit verschiedenen Leuten spricht. Und es ist sein Film. Also ich weiß nicht, warum das anders ist, aber das ist vielleicht auch schon so ein erstes kleines Warnzeichen oder wie auch immer. Denn wir haben es hier, wie gesagt, mit einem jungen indischstämmigen Mann zu tun. Der kommt aus einer indischen, sehr reichen Familie, ist dann in seiner späten Jugend ausgewandert, um erst in den USA im Nordosten da an einer dieser Elite-Unis zu studieren. Und danach hat er sich niedergelassen in Europa, ich glaube vor allem in der Schweiz. Und im Jahr 2019 kehrt dieser Mann jetzt eben während der Parlamentswahlen in sein Heimatland, also nach Indien zurück, um sich eben insbesondere auseinanderzusetzen mit dem dortigen, in Deutschland würde man sagen Rechtsruck oder mit der Festigung, sage ich mal, einer politischen Struktur, die natürlich auch auf den Premierminister Narendra Modi zurückzuführen ist. Die man ja eigentlich international so als Hindu-Nationalismus bezeichnen würde. Also ein Mann, der so ein bisschen dem Selbstverständnis vieler Inderinnen und Inder widerspricht, dass Indien also ein multikultureller und vor allem eben auch multireligiöser Staat ist. Und das, was eben Modi und auch seine Partei und die politische Bewegung, der er so ein bisschen angehört, dagegen hält, ist eben, dass die eigentlich sich sehr auf die, auf den Hinduismus fokussieren und eben sagen, nö, Indien ist ein hinduistischer Staat und alle anderen religiösen Minderheiten, die werden dann halt dementsprechend im Rahmen dieser Politik eher unterdrückt, verfolgt, aber jedenfalls klein gehalten auf die ein oder andere Art und Weise. Und man merkt sehr, dass der Filmemacher, der natürlich dann seine eben inzwischen ja auch außerindischen und eben insbesondere ja auch europäischen westlichen Erfahrungen hat, dass der damit auch durchaus hadert. Und das aber auch so ein bisschen, wie er selber sagt, eigentlich über mehrere Jahre vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil er eben weg war. Und sobald er dann eben nach Indien zurückkehrt, wie er selber sagt, erkennt er sein Land gar nicht so richtig wieder. Das klingt jetzt alles auf dem Papier erstmal relativ spannend oder interessant vielleicht. Ich fand es zum einen schon mal so ein bisschen irritierend. Ich meine, der Film kommt jetzt raus. Ich glaube, Premiere hat er schon 2022 auf irgendwelchen Festivals gefeiert. Jetzt gerade war ja gerade die erneute Parlamentswahl in Indien, wo der Modi wieder gewonnen hat, allerdings ein bisschen schwächer als erwartet, also immerhin. Was man jetzt aber sagen muss, ist, dass dieser Film eigentlich nahezu vollständig im Jahr 2019 spielt, also im Rahmen der letzten Parlamentswahl. Ich finde jetzt 5 Jahre ist eigentlich schon eine relativ lange Zeit. Also es ist fast schon eher ein halber Historien. den Film irgendwie. Aber gut, was ich persönlich an diesem Film ja störend fand oder weshalb der mich nicht so wirklich überzeugt hat, ist, dass der Filmemacher hier, und deshalb finde ich so schade, dass der Name nicht mal auf dem Film quasi draufsteht.
Anscheinend gibt es irgendwo einen Namen. Ich habe zumindest in der Review wird sein Name genannt. Der heißt anscheinend Arjun.
Arjun Junior. Ja, der Name wurde auch im Film, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt. Aber ich fand es ein bisschen, naja, ist ja auch egal. Aber jedenfalls wollte der Mann, also der Arjun Junior, wollte einen ja, auf der einen Seite eben Film machen, der irgendwie so politische Entwicklungen im Land zeigt und eben auch viel mit den Menschen spricht. Also er reist dann auch so ein bisschen von Stadt zu Stadt, je nachdem, wo gerade gewählt wird, weil die Inder, dadurch, dass das natürlich auch so ein riesiges Land ist, ein System haben, wo sich die Wahl über mehrere Wochen durchzieht und eben in den verschiedenen Bundesstaaten eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten dann gewählt wird, weshalb er dann sozusagen immer eigentlich dort on the road ist, beziehungsweise wahrscheinlich eher im Flieger. Auf der anderen Seite wollte er aber irgendwie auch so einen Film machen, der für ihn selber, glaube ich, eine sehr persönliche Komponente hat, weil er nämlich verschiedene Familienmitglieder und eben auch Bedienstete oder ehemalige Bedienstete irgendwie interviewt und eben dort an verschiedene Orte reist. Also da redet er dann zum Beispiel mit einem Familienmitglied, was sich ziemlich ausgeklingt hat aus der Zivilisation oder eben, wie gesagt, irgendwelchen Bediensteten, die inzwischen nicht mehr da sind, also nicht mehr in der Familie sozusagen arbeiten oder für die Familie arbeiten. Und ab und zu redet er dann auch nochmal mit, ich nenne es jetzt mal Leuten, mit denen er sonst keinen Kontakt hat, also sowohl dort eben mit irgendwelchen Hindus, die dann zum Teil eben auch diese Modi-Bewegung unterstützen, an einer Stelle aber zum Beispiel auch mit Muslimen, also diejenigen, die dann sozusagen unter dieser Politik ja eigentlich leiden. Letztlich fand ich aber, dass dieser Film inhaltlich nicht so wahnsinnig viel rüberbringt. Also ich habe das jetzt gerade gesagt hier mit dem Hindu-Nationalismus und Modi, aber so viel, also so in die Tiefe geht der Film an der Stelle einfach nicht, fand ich. Und das fand ich sehr schade.
Also meinst du einfach, wenn man indische Kritik an Indien sehen möchte, einfach nochmal Monkey Man gucken?
Zum Beispiel,
ja. Die einfach das ja ähnlich verhandelt, da geht es ja auch, ist ja die überordnete Story auch irgendwie, geht viel darum. Und es ist sehr spannend, weil man im indischen Kino merkt man ja auch schon, dass es immer, also fast jeder dieser Filme ist ja extrem aufgeladen politisch. Mhm. Die sind zum Teil ja auch extrem nationalistisch, die Filme, aber eben auch gibt es dann eben 2,5 Stunden Werke, wo es am Ende darum geht, dass der Actionheld die Leute dazu bewegt, dass sie überhaupt wählen gehen.
Mhm. Ja,
also,
ja.
Das ist halt super krass, wenn man sich das so vor Augen hält, dass es ständig ein Thema auch in Indien ist, so dieses, dass die Leute auch hingehen zur Wahl, dass die mitmachen und dass eben dann doch irgendwie, ne, je nach Film ist es halt wahrscheinlich die eine oder die andere Richtung. Gibt auch genügend, die für das sind, weil die ja eben sehr nationalistisch und da sehr stark so verankert sind. Und dann gibt es eben Leute wie Dev Patel, die halt auch Filme machen und sagen, guck mal, das ist ganz schön scheiße, die da passiert.
Ja.
Und da Aufmerksamkeit drauf lenken.
Das gibt's durchaus. Es gab ja auch die großartige Doku Writing with Fire, hieß die. Die ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Da geht es eben insbesondere um Frauen, die in Indien Journalismus betreiben, was ja unter Modi ist ja Indien auch in der Pressefreiheit ziemlich abgesackt in diesen ganzen Ranglisten. Also durchaus auch mit echt vielen Schwierigkeiten und auch wirklich Gefahren für Leib und Leben, sage ich mal, der betroffenen Journalistin verbunden ist. Also es gibt sehr, sehr viel zu sagen zu dem Thema. Und umso bedauerlicher finde ich es, dass es dieser Film eigentlich kaum macht, sondern dass es irgendwie so ein halbes Landschaftsporträt ist, ein halbes Familienporträt. Er hat auch so ein bisschen dieses Problem, ich habe das Gefühl, dass der Filmemacher sich so ein bisschen auch, naja, so halb schämt dafür, dass er eben aus dem sehr, sehr reichen Teil von Indien kommt, aber irgendwie das auch nicht so richtig alles einordnet, sondern dann eben sagt, naja gut, ich kam halt aus einer reichen Familie und da gibt es eben auch Ärmere und so weiter. Aber das ist es ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch.
Er profitiert halt sehr von den Kasten wahrscheinlich einfach.
Natürlich, genau. So. Er hat ja in Europa dann oder ist nach Amerika gegangen. Das ist ja für die meisten Inder alles nicht möglich. Und wo wir schon bei dem Thema sind, einer der Gründe, was ja Politikwissenschaftler sagen, warum der Modi jetzt zum Beispiel schlechter abgeschnitten hat, ist ja darin begründet, dass von dem Wirtschaftswachstum in Indien ja sehr, sehr viele Menschen, also vor allem die Ärmeren, einfach nicht profitieren. Aber das sind alles Sachen, die in dem Film, finde ich, nicht so wirklich rüberkommen. Und ja, also ehrlicherweise so wirklich empfehlen kann ich ihn deshalb leider irgendwie nicht.
Gut, dann also doch lieber Monkey Man schauen. Läuft ab November, ab Juli in eurem Heimkino Monkey Man und Don't Worry About India ab dieser Woche im Kino. Danke dir, lieber Flori. So, dann haben wir noch 2 Filme in dieser Woche. Viel läuft nicht an, die wir nicht besprochen haben, also nicht sehen wollen, also nicht gesehen, also nicht also hier nochmal kommen. Und zwar wäre da einmal Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp. Ist durchaus interessant, glaube ich, denn hier mit Alex Karp, einem Milliardär, Neomarxist und Pazifist, selbst erklärt, haben wir es hier zu tun mit einem CEO der Firma Palantir und das ist eine der erfolgreichsten Firmen in Sachen AI wohl. Und ja, seit nach eigenen Ausgaben wird das vor allen Dingen zur Verbrechensvorhersage der Polizei
Minority Report.
Klingt sehr gruselig. Also ich bin auch Minority Report hier Winter Soldier.
Stimmt, ja.
Und wenn was Palantir heißt, ist es für mich auch nicht unbedingt gut belegt, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wenn ich da an Herr der Ringe denke, das ist nicht zwingend positiv besetzt, der Begriff. Ich weiß nicht.
Das Militär für gezielte Operationen setzt ebenfalls seine Technologie ein. Über diese Figur, diese sicherlich umstrittene, gibt es jetzt einen Dokumentarfilm, der heißt Watching You, die Welt von Palantir und Alex Karp und läuft im Kino. Und da gibt es noch einen Kinderfilm der Woche, das ist Mein Totemtier und ich. Hier geht es um ein junges, 11-jähriges Mädchen, das in Rotterdam lebt. Und dann werden ihre Eltern abgeschoben und sie ist halt alleine mit ihrem kleinen Bruder. Und die Mutter wird abgeschoben oder wird festgesetzt zumindest und der Bruder. Und sie ist diejenige, die sich verstecken muss und alleine auf eigener Faust unterwegs ist. Und um nicht ganz allein zu sein, fantasiert sie sich ein Totemtier herbei, ein Stachelschwein, ein überdimensionales, das sie von nun an auf Schritt und Tritt begleitet. Also ernsthafter Hintergrund eines Films für Kinder. Natürlich kommt sowas aus der Niederlande, niederländisch-luxemburg-deutsche Koproduktion von Sander Burger, zu sehen, jetzt ebenfalls in den Kinos. Jo, und das waren sie, die Filmstarts der Woche. Wir haben einen neuen Monat und einen neuen...
Der Soundtrack des Monats.
Und der geht dann tatsächlich schon in den Juli. Alle machen im Moment Doppelausgaben, Juni-Juli-Ausgaben. Wir machen das jetzt mit dem Soundtrack des Monats auch und ziehen den dann noch mit in den Juli hinein. Denn wir freuen uns alle schon sehr auf den Kinostart von Love Lies Bleeding, den wir auch schon gesehen haben. Und ihr könnt euch freuen. Der Film hat einen phänomenalen Soundtrack von Clint Mansell. Und der wird uns jetzt begleiten. Hier ist Louisville. Soundtrack zu Love Lies Bleeding.
Leutnant Tamara Jagelowsk vom Galaktischen Sicherheitsdienst.
Sie kennen die Berichte, die Akten, Unterlagen und einzelnen Disziplinarverfahren über die Orion-Mannschaft, Leutnant?
Jawohl, General.
Sie kennen Ihre Aufgaben und wissen über Ihren Dienst auf der Orion Bescheid?
Man hat mich im Hauptbüro des Sicherheitsdienstes darüber informiert.
Sie sind als Sicherheitsoffizier auf die Orion abkommandiert, um Befehlsüberschreitungen, Verstöße gegen die Raumdienstvorschriften und Verletzungen der Flottengesetze disziplinarisch zu unterbinden bzw. zur Meldung zu bringen.
So lautet meine Order.
Sie werden es nicht leicht haben mit McLean und seinen Leuten.
Damit rechne ich.
Sie sind noch ziemlich jung für eine derartige Aufgabe. Und Sie haben noch nicht viel Erfahrung im galaktischen Dienst.
Man schlug mich vor, General.
Na schön, dann kann's ja losgehen. Herein mit McLean und seiner Bande.
Filmriss-Sofa-Ecke. Ja, die überschaubare Anzahl an Filmstarts in dieser Woche ermöglicht uns, tief einzutauchen in die Sofa-Ecke. Und wenn ich sage tief eintauchen, dann ist dieser Pun durchaus intended. Denn wir kommen zu dem obligatorischen High-Film zur Olympiade.
Wir tauchen nicht nur tief in Sofa ein, sondern auch tief in die Sen.
Yay! Vor allen Dingen in die Regionen des Niveaus der Filme.
Ach, also... Woche. Ich finde, es reizt sich ganz gut ein diese Woche tatsächlich. Okay. So viel kann ich dir sagen.
Besser als Bad Boys oder nicht, ihr werdet es erfahren. Wir reden über Under Paris.
Es ist dasselbe Unterhaltungslevel auf jeden Fall. Okay. Genau, Javier Gans, glaube ich, heißt er. Spricht mir den aus, hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Der Mann, der Frontières gemacht hat, Anfang der 2000er, einer von den, ich glaube, vier Filmen dieser New French Extremity. Reihe, die hat anscheinend danach auch noch ein paar andere Sachen verbrochen, wie den Hitman-Film. Und der hat jetzt einen Hai-Film gemacht, der im Originalen Sous la Seine Under Paris heißt, oder im Deutschen Im Wasser der Seine, glaube ich, hast du geschrieben, Lars, heißt der?
Kann sein.
Irgendwie sowas. Ja. Es geht auf jeden Fall, es ist ein Öko-Thriller-Hai-Film, ne? Es ist ein Hai dabei in der Seine. Es gibt einen Triathlon. Ich glaube, das spricht relativ für sich, um was es ungefähr geht. Ich führe kurz aus. Am Anfang sind wir am siebten Kontinent, diesem riesigen Plastikmüllhaufen, der im Meer schwimmt. Und da sind Wissenschaftlerinnen, die da eben erforschen, was das alles auf die Natur auswirkt und so, ne? Und die tauchen da und haben halt Haie, na, mit Sendern ausgestattet, um die zu verfolgen. Verfolgen da eine relativ junge Hai-Dame, die dann beim Wiederkommen auf einmal nach 2,5 Monaten als Marco-Hai irgendwie über 7 Meter groß ist oder sowas und so, das Vieh ist etwas groß geraten. Da passieren Dinge und dann springen wir 3 Jahre später in Paris und auf einmal taucht dieser Hai halt wieder auf. Und das ist dann alles kein normaler Hai mehr und da passieren ganz böse Dinge eben. Und natürlich warnen auch alle die Bürgermeisterin von Paris kurz vor dem Triathlon, der auch in der Seine beginnt, so, ey, lass mal vielleicht lieber nicht machen. Und ich musste zwischendurch einfach an Ghostbusters denken, wenn der Bürgermeister auch sagt, so, oh nein, ne, Jaws natürlich auch ganz klassisch mit dem, der Hai ist kein Problem, unsere Sportveranstaltung kann stattfinden, das passt schon alles. Ja, überraschenderweise muss ich jetzt keinem hier erzählen, das ist kein großer Spoiler, wenn ich sage,
geht gut.
Es war keine gute Idee. Und ich muss sagen, er hatte doch eine gute Zeit auf meiner Couch am Donnerstag. Es ist relativ dämlich natürlich alles, ne? Aber es ist halt, es ist irgendwie immer dämlich, wenn es darum geht, dass Haie auf einmal abnormal riesig werden und sonst was für Quatsch machen einfach und einen Hunger auf Menschen entwickeln. Immer Blödsinn. Aber ansonsten fand ich das alles drumherum eigentlich ziemlich korrekt. Das hat sich alles, was ich manchmal auch relativ relevant finde, ernst genommen. Also in sich nimmt es sich ernst und macht sich nicht schon in der Story zu sehr drüber lustig. Und dadurch bleibt man dann irgendwie auch dabei. Es gibt die eine oder andere Figur, wo man sich dann vielleicht auch freut, wenn die vom Hai gefressen wird, sag ich mal. Spricht natürlich aktuelle Klimaschutzthemen an. So, reißt die an. Vielleicht reißt sie auf. Was halt Haie so machen. Ja, und passt da. Ich habe gedacht, so ist wirklich auch ähnlich, verhält sich ähnlich wie Bad Boys im Kino, nur halt eben zu Hause, ist für aktuelle Wetterumstände, wenn es jetzt wärmer ist oder sowas, perfekt, um mit irgendwie Leuten auch auf der Couch zu hocken, ein bisschen Spaß zu haben und da einfach eine gute Zeit zu haben, weil ich fand es auch vom Pacing sehr ordentlich, es ist irgendwie 104 Minuten, hab das Gefühl gehabt, es hat sich nicht angefühlt, als müssten die irgendwas strecken oder sowas, sondern es war einfach so zack, bumm, durch. Auch wenn ich weiß nicht, was mit Netflix kaputt war, mir hat er 3,5 Stunden angezeigt.
Gefühlte Länge.
Nee, leider zum Glück nicht. Zum Glück nicht, aber ja.
Ich war ja sehr, sehr, also tatsächlich sind die Kritiken ja auch zum Teil schon echt ziemlich gut jetzt, die so die ersten drüber schwappen. Wahrsten Sinne des Wortes. Berenice Bejo mag ich sehr gerne. Die ist toll.
Die Hauptdarstellerin, ja, ich habe.
Das ist die Hauptdarstellerin.
Ich kenne die alle leider nicht.
Das ist The Artist, ey. Die war damals im Oscar-Film The Artist unter anderem zu sehen. Die war zuletzt in diesem Final Cut of the Dead zu sehen, ne? Diesem Remake quasi. Also, ich mag die sehr gerne.
Ich kann ja sagen, den anderen Film, den ich mit ihr gesehen habe, ist der andere, The Artist, der nennt sich OSS 117.
Ja, ja, genau. Da ist sie nämlich auch immer damit dabei, weil sie ja mit Asana Vicious auch zusammen ist quasi.
Ja.
Sind ja verheiratet.
Also, wie gesagt, ich kannte jetzt niemanden von den Menschen. Es sind halt alles Franzosen. Ich habe jetzt nicht so viele von diesen französischen Filmen gesehen, wo die dabei sind. Aber
ich kannte niemanden von diesen Menschen. Es sind halt alles Franzosen. Danke, Flo.
Also als Mensch, der aus dem Grenzgebiet kommt, muss das sein. Super. Okay. Nee, ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass manche Leute gemeint haben, die Haie sehen richtig, richtig scheiße aus. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann tatsächlich, weil bis auf 1, 2 Szenen, wo ich halt auch sagen würde, okay, da sieht es halt ein bisschen kacke aus, fand ich das doch ziemlich kompetent, wie da der Riesenhai aussah. Und es gibt auch einige Szenen mit vielen Haien und anderen Haien, wo man auch sieht, dass es echte sind und wo dann auch interagiert wird damit und sowas. Und das ist eigentlich alles ziemlich cool gemacht. So. Ja. Das Ende ist halt, ich habe selten so viel Hanebüchen und Quatsch gesehen, aber aber genau das.
Und du hast schon eine Menge Hanebüchen und Quatsch gesehen.
Aber der Hanebüchen und Quatsch sorgt dann natürlich auch immer dafür, dass man mit einem fetten Grinsen da sitzt und sich denkt, was ein Quatsch. Es ist so viel Spaß einfach.
Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, was das sein soll, weil ich meine, also das ist ja schon eigentlich von der Prämisse her. Also,
ich kann dir das gleich nochmal sagen und spoilern. Ich kann nur mein größter Kritikpunkt, das ist vielleicht der Todes-Pet-Peeve, am Ende schießen Menschen auf den Hai im Wasser. Und wenn es eins gibt, was ich bei Mythbusters gelernt habe, dann dass Kugeln nach spätestens einem 1/2 Meter im Wasser keine Wirkung mehr haben, egal wie groß dein Kaliber ist, gefühlt. Und das hat mich, da habe ich mich ultra aufgeregt einfach drüber, weil da passieren Dinge aufgrund von Leuten, die ins Wasser schießen, wo ich mir so dachte, ach Mann. So, ich kann über Riesenhaie hinwegsehen, aber ansonsten, das hat mich genervt. Ansonsten guckt euch das an, habt einfach ein bisschen Spaß.
Ja, gut, machen wir. Also Under Paris ab sofort bei Netflix zu finden. Danke dir.
Jo, und dann haben wir es letzte Woche schon angekündigt. Ihr wart vielleicht ja auch am Freitagabend im Open-Air-Kino an der Plagwitzer Markthalle und habt es selbst mit eigenen Augen gesehen, denn da gab es tatsächlich die ja vielleicht auch einzige Vorführung eines Films im Kino, der bereits 2021 erschienen ist und damals tatsächlich es auch in viele Bestenlisten des Jahres geschafft hatte. Boiling Point ist der Name. Ich hatte ihn in Karlo Vivari gesehen und war da auch wirklich sehr begeistert, muss ich sagen. Ist auch ein Film, der sich fürs Kino lohnt, der aber jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen ist und auch da durchaus Sinn macht. Denn wir haben es hier mit einem Film zu tun, der tatsächlich vor The Bear gedreht wurde, entstanden ist, aber tatsächlich auch ziemlich viele Parallelen zu The Bear hat. Eine Serie, die wir ja hier ziemlich gefeiert haben, Flo und ich. Sie nutzt quasi ähnlich wie The Bear, Yes Chef ist der Film, über den wir reden wollen, Boiling Point heißt er im Original. Er nutzt halt eben diesen Playground, dieses Spielfeld des Restaurants, des Stresses, der sich da halt eben in der Küche abzeichnet, dieses Kriegsschauplatzes Küche und Restaurant, vor allen Dingen, wenn es Haute Cuisine ist quasi, nutzt es als Plattform, um schicksalshafte Begegnungen quasi zusammenzuführen, Schicksalsschläge, schicksalshafte Wendungen. Also auf jeden Fall, um alles halt irgendwie zu verdichten in insgesamt 92 Minuten. Und lässt eigentlich nichts anbrennen, oder?
Ja, vielleicht. Ich glaube, das ist auch ein Film zu einer Serie, oder? Wenn ich das gerade richtig
komme. Nein.
Ist das nicht? Ich dachte, da gab es noch ein anderes Special oder sowas.
Das ist eine Serie zum Film.
Ah,
aber da komme ich dann gleich noch zu.
Weil mein Gedanke war, also vielleicht liegt es daran, dass ich auch ja den halt jetzt nach The Bear gesehen habe, dass ich irgendwie, ich hatte das Gefühl, in Serienlänge hätte das vielleicht für mich besser funktioniert. Gerade die Figuren und sowas, weil dann eben doch viele relativ wenig Zeit ja bekommen, weil es halt auch relativ, es ist ja das komplette Ensemble dieser Crew in diesem Restaurant. Und für mich haben dann die einzelnen Leute gefühlt zu wenig Zeit bekommen, als dass ich da sehr mitgegangen bin. Leider.
Dem setze ich etwas entgegen. Ich fand es so reizvoll und bin da tatsächlich auch, also meine Frau, mit der ich ihn gesehen habe, meinte am Ende des Films so, oh shit, dass es schon vorbei ist. Ich hätte eigentlich noch viel mehr erfahren von den Figuren und wäre gerne noch weiter diesen Figuren halt eben gefolgt und hätte sie begleitet. Das ist eine Kunst, finde ich, oder das ist durchaus etwas Positives, was ich diesem Film anrechne, weil er so gut ausgearbeitete Figuren hat, dass sie, so menschliche Figuren halt auf jeden Fall hat, in diesen 92 Minuten, dass man sich so gewöhnt irgendwie auch an dieses Ensemble und es so irgendwie ins Herz schließt, dass man da gerne noch mehr dabei wäre. Und das wiederum, und da kann ich dann jetzt schon mal die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lassen, ist nämlich tatsächlich nach The Bear, also zwei Jahre später, 2023, eine Serie entstanden von der BBC. Vier Teile ist sie lang und die erzählt die Geschichte nach Boiling Point, nach Yes Chef, wie der Film bei uns heißt, weiter. Und ist auch wieder mit dem gleichen Ensemble. Und ich möchte jetzt hier nicht spoilern, wer dabei ist und wer nicht, aber es ist schon echt cool, vor allen Dingen Carly wieder zu erleben, die dann das Restaurant schmeißt halt, ne, die halt eben hier im ersten Teil noch, ne, zusammenarbeitet halt eben mit dem von Stephen Graham gespielten Andy, und im zweiten Teil dann, also in der Serie quasi dann hier die Hauptrolle eigentlich mehr oder weniger übernimmt. Sowieso das Ganze super gespielt, finde ich auch. Also Stephen Graham, den kennt man halt wirklich aus vielen, vielen großartigen Neben- oder auch Hauptrollen, hat man sicherlich viel gesehen. Auch This is England war er ja dabei, auch bei Snatch war er ja schon mit dabei. Und ganz toll fand ich auch, wie Ned Robinson, die halt eben Carly spielt, die das wirklich auch sehr gut meistert, finde ich. Also schauspielerisch ist das wirklich ziemlich top-notch und ich finde es halt auch absolut geil inszeniert. Das macht übrigens die Serie nicht. Also die geht weg von diesem One-Take.
Ich glaube gerade, der One-Take war für mich auch so ein großer Selling-Point. Da war ich auch, also im Grunde ging es mir ähnlich wie Yvette, wie ich gerade gemeint habe. So, ich war auch so ein bisschen, ich hätte gerne halt mehr von den Figuren gehabt. So, das war so das, aber der One-Take war für mich auch so, der ist schon richtig, richtig gut gemacht. Mhm. So.
Davon geht die Serie dann weg, die hat dann Schnitte in jedem Fall, weil sie auch unterschiedliche Schauplätze hat. Da wird es dann alles ein bisschen ruhiger, aber das ist natürlich schon großartig inszeniert hier, diese Choreografie, dieser One-Take, der einfach nochmal diesen Stress in diesem Restaurant einfach nochmal auf die Spitze treibt, ne? Und alles halt wirklich noch mehr verdichtet. Also das fand ich schon ziemlich klasse, wie die Kamera dann wirklich auch unter den verschiedenen Figuren und Schauplätzen in diesem Restaurant dann halt immer wieder pendelt.
Ja, das war schön und wie wir alle Tisch 7 hassen.
Ja, genau. Ja, also übrigens, das Ganze ist ein britischer Regisseur, Philip Barantini, der hat dann auch die Serie inszeniert jetzt im Anschluss, aber sonst auch viel Fernsehen gemacht, noch nicht groß aufgetreten. Boiling Point, auf jeden Fall sein erster großer Aufschlag. Yes, Chef heißt er bei uns und ist erschienen bei Playon auf DVD und Blu-Rays und auch gleich im Filmquiz zu gewinnen. Genauso wie wir auch Bob Marley One Love zu gewinnen haben, der ist jetzt auch gerade frisch erschienen auf DVD und Blu-ray von Rinaldo Marcus Green, das Biopic über Bob Marley von Kingsley Ben-Adir gespielt. Außerdem auf DVD und Blu-ray frisch erschienen und auch gleich zu gewinnen ist Mars Express, ein Film, den wir sehr mochten, ein Animationsfilm, auch ein Debüt tatsächlich aus Frankreich.
Guckt den alle an, den hat vermutlich nämlich, die haben wahrscheinlich 5 Leute im Kino geguckt, vermutlich.
So. Der lief ja auch nur in 5 Kinos, das ist halt so das Problem gewesen.
Und auch nur 2 Tage wahrscheinlich oder sowas. Ja. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch den an, der ist fantastisch.
Wenn ihr so ein bisschen Bock habt auf Blade Runner, so ein bisschen Bock habt auf Ghost in the Shell, etwas Vergleichbares halt in Französisch sehen wollt, Mars Express ist der Film eurer Wahl, ist jetzt erschienen bei Cape Lights. Ja, und zu guter Letzt kommt noch ein Klassiker in einer schicken, edlen Aufmachung daher. Ja. Once Upon a Time in the West.
Spiel mir das Lied vom Tod.
Das italienischer Titel?
Warte.
Una Vola oder Volta. Mein Italienisch ist nicht vorhanden quasi.
Meins auch nicht.
Meins ist auch
nicht gut genug. Da hätten wir es auf Anhieb.
Cera Una Volta il West.
Genau, so ist es.
Korrekt. Aber der deutsche Titel ist einfach der beste, tut mir leid. Western funktionieren auf deutschen Titeln schon sehr, sehr gut einfach. Genau, den gibt es jetzt zum 55-jährigen Jubiläum.
Also das letztes Jahr dann dementsprechend gewesen sein dürfte, Ende letzten Jahres.
Ja, 68 glaube ich. Genau. Als große Box mit Blu-ray, 4K, Bonusmaterial, bla bla, ist fantastisch. Sieht wunderschön aus und klingt fantastisch wieder.
Sah nie so gut aus, so kann man glaube ich
genau.
sagen.
Ja. Ich habe ihn erst letztens nämlich dann nochmal in der 4K-Version geguckt dann auch und war sehr begeistert nochmal.
Schön. Also auch der jetzt zu haben und wir hören noch ein kleines bisschen Musik, kurz aus Song von Sam Fender, der läuft nämlich dann im Abspann von Yes Chef. Und mal wieder wunderbares Pathos-Gedöns und nachher gibt es das Film, das Filmquiz. Bis gleich.
In real pain for my sham friends.
Cheers.
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 Cheers. Cheers.
Filmriss, Filmquiz.
Letzte Woche gab es den fantastischen Carol hier bei uns beim Filmquiz zum neuen Film von Todd Haynes. Und jetzt gibt's das hier.
Menschen romantisieren gern die Wissenschaft, obwohl sie in Wirklichkeit recht nüchtern ist.
Und was steht als nächstes an, Dr. Schmidt? Mars?
Nein, den Weltraum haben wir erobert. Ich ziehe weiter zur nächsten Grenze.
Was gibt es jenseits des Weltraums?
Möchten Sie nicht Ihren Anzug aufbügeln lassen, Dr. Schmidt? Abfahrt zum Flughafen in einer Stunde. Er trifft den Präsidenten.
Falls der Präsident etwas gegen ein paar Falten hat, wäre es vielleicht besser, er sucht sich einen anderen Physiker.
Dürfen wir das drucken?
Nein.
Ja.
Tja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt's in dieser Woche Taschen und Freikarten zu Bad Boys. Und die von uns besprochenen DVDs und Blu-Rays natürlich auch. Außerdem haben wir noch Lonely Castle in the Mirror, die Romanvorlage und den ersten Teil der Manga-Reihe von Mizuki Tsujimura. Lonely Castle in the Mirror ab diese Woche also auch im Kino. Und bei Hayabusa, bei Carlsen sind die beiden Bücher erschienen.
Wir sind damit raus, verabschieden uns bei euch, geht raus ins Kino, also raus ins Open-Air-Kino, Wanderkino auf der Warze zum Beispiel, Open-Air-Kino überall in der Stadt. Und wir sagen tschüss. Danke, Flori.
Gerne, gerne.
Und merci an Flo.
Ciao, Kakao.
Lars sagt auch tschüss, alle anderen sind schon raus. Wir sagen bye bye, bis zum nächsten Mal.